Ja, wir wollen heute auch von einer Gottesbegegnung hören, darüber nachdenken, die genauso tief war und genauso unerklärlich war, wie die wir gehört haben von Johannes, von Jesaja und bei Hesekiel ja auch. Und zwar ist das der Mose gewesen. Ich lese einfach dazwischen so die Texte, damit wir ungefähr uns so in den Texten auch bewegen. Da heißt es im zweiten Buch Mose 19. Am ersten Tage des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort gegenüber dem Berg, also dem Arafat. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu: So sollst du den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügel und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte Mose, die du den Israeliten sagen sollst. Also dem Herrn ist das ganz, ganz wichtig, dass der Mose dem Volk deutlich macht, dass er hinter diesem Auszug steht, dass er mit dem Volk ist, dass das sozusagen eine tiefe Identifikation Gottes ist, auch was mit dem Volk geschieht. Also sie sind genau, so heißt es hier, genau vor drei Monaten von Ägypten ausgezogen und nun lagern sie in der Wüste Sinai, das ist also das Gebiet um den Berg Sinai herum. Mose hat dort seinen besonderen Berg entdeckt und er ist dann hinaufgestiegen auf den Berg, weil er gewusst hat, es kommt dort auf dem Berg zu einer ganz entscheidenden Bewegung mit Gott, Begegnung mit Gott. Es mag vielleicht auf halber Höhe gewesen sein, denn Mose wollte ja ganz auf die Spitze, auf halber Höhe gewesen sein, wo ihm der Herr gerufen hat und gesagt hat: Mose, erinnere mein Volk, dass ich sie aus Ägypten geführt habe. Wenn ihr meinen Bund haltet, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, also ein Königreich von Priestern. So wie wir es ja gehört haben im Text. Und Mose ist dann wieder heruntergegangen vom Berg und hat dann das dem Volk auch so mitgeteilt. Er hat gesagt, also vergesst das nie. Es ist der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Das war also dem Herrn ganz wichtig, dass er das explizit so dem Volk jetzt sagt. Und dann berichtet die Bibel weiter, dass Mose dann das Volk hat heiligen lassen. Also das heißt, er hat sie ganz auf den Herrn ausgerichtet. Dass also alles Irdische und alles, was sonst das Volk so bewegt hat, dass das alles in den Hintergrund tritt. Also sie haben dann auch als Beispiel ihre Kleider gewaschen, einfach als Ausdruck, so möchten wir rein sein jetzt vor Gott. Und dann hat Mose das Volk ganz dicht an den Berg herangeführt, aber dem Volk bei Todesstrafe verboten, den Berg zu berühren. Mit dem Argument, weil Gott auf diesem Berg war und ist. Also das muss dem Volk ganz unheimlich vorgekommen sein, denn der Herr hatte sich gezeigt, dem Volk sozusagen immer wieder im Rauch und im Feuer. Also das Volk hat gemerkt, dass da etwas Unheimliches war auf dem Berg. Das war unheimlich anzusehen. Und dahinter, so wird berichtet, ist ein Getöse gewesen. Und irgendwie haben sie immer Klänge vernommen, heißt es, wie Trompetenklänge. Also etwas ganz, ganz Geheimnisvolles, was das Volk wahrgenommen hat, Unerklärbares, was das Volk wahrgenommen hat. Und da kam natürlich auch eine große Furcht über das Volk. Und Mose ist dann wieder auf den Berg gegangen und hat dem Herrn die Antwort des Volkes überbracht, nämlich: Ja, ja, wir wollen deine Wundertaten nie vergessen und dir in allen Bereichen gehorsam sein. Das musste also der Mose dem Herrn jetzt mitteilen, das war die Antwort des Volkes. Der Mose war sozusagen wie so ein Kurier, der dann dem Herrn begegnet und dann wieder dem Volk begegnet und dann wieder dem Herrn begegnete. Und dann hat das Volk hernach den Mose angefleht und hat gesagt: Mose, rede du künftig mit Gott und lass uns aus dem Spiel. Einfach weil das Volk Angst hatte vor dieser Begegnung mit Gott. Mose hat dann das Volk noch einmal in einer besonderen Weise versammelt und hat ihm dann die ganzen Anordnungen gebracht, die er von Gott bekommen hat. Also sozusagen in einer feierlichen Stunde hat er sie über das informiert, was Gott ihm gesagt hat, was er dann wiederum dem Volk weitersagen soll. Und dann sagt er: Jetzt steige ich noch einmal hinauf zu einem letzten, sozusagen zu einem Grundsatzgespräch mit Gott. Das ist jetzt die wichtigste und entscheidendste Begegnung mit Gott. Das war dann die Begegnung, wo er dann die 10 Gebote bekommen hat. Dann hat sich also Mose auf den Weg gemacht mit einem ganz großen Begleiterstab. Er hat dann den Josua mitgenommen und noch 2 Freunde von ihnen, also 2, die ganz eng mit ihnen vertraut waren, und 70 Älteste. Und mit denen sind sie dann losgezogen auf den Berg. Und dann hat sich der Herr ihnen noch einmal in dieser letzten Unterredung gezeigt. Und er hat dann zum Mose gesagt, also Mose, als sie so auf halber Höhe waren: Mose, du und Josua, ihr 2 kommt jetzt allein zur Bergspitze hoch. Das heißt, so in der Mittelstation, da waren dann die 70 Ältesten dann geblieben. Und so sind dann Mose und Josua in einer ungeheuren Erwartung auf die Bergkuppe gestiegen. Dort hat sie dann eine ganz dichte Wolke umhüllt. Also dass sie plötzlich nur noch diese Wolke um sich hatten. Und in dieser Wolke begegnete ihnen die ganze Herrlichkeit des Herrn, die sich vor ihnen, wie es heißt, vor ihnen niederließ wie ein verzehrendes Feuer 6 Tage lang. Diese Wolke mit dem Feuer, das war offenbar, so vermutet man, und das ist sehr naheliegend, dieselbe Wolke, die ja Israel dann auch durch die Wüste hindurchgeführt hat. Die war durch die ganze Zeit, ist ja immer eine Rauchsäule bei Tage und eine Feuersäule bei Nachts vorausgegangen. Und diese Wolke hat dann wohl später auch den Herrn Jesus aufgenommen, als der Herr Jesus zum Himmel gefahren ist. Da heißt es ja auch, nicht wahr, eine Wolke nahm ihn auf. So, und also in 7 Tagen haben sie in dieser Wolke miteinander gelebt, der Mose und der Josua. Und dann hat nach 7 Tagen der Herr den Mose ganz allein zu sich gerufen. Es ist dann zu einer ganz geheimnisvollen Unterredung gekommen, die man sich nicht vorstellen kann, zwischen dem Herrn und dem Mose. Da sind also dann auf der Bergspitze letztlich nur 2 Freunde gewesen. Das war Gott und Mose. Und jetzt 40 Tage und 40 Nächte waren die da oben beisammen. Dann haben sie über alles Mögliche, hat der Herr den Mose noch einmal informiert, also über die Stiftshütte, über die Priester und Opferbräuche und Kleidungen und was das so alles war. Und als Krönung dieser Begegnung hat dann der Herr dem Mose die Gesetzestafeln überreicht. Die hat er ja, wie es in der Bibel heißt, eigenhändig signiert. Sie waren geschrieben mit dem Finger Gottes. So, in Israels Geschichte ist also das ein einzigartiger Augenblick. Die Zeit des Gesetzes hatte jetzt begonnen. So, jetzt kommt über das Volk Israel kommt jetzt ein ganz neues Zeitalter. Und dann heißt es hier, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder vom Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sagte zu ihm, aufmache du uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was dem Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ringe an den Uhren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie her zu mir. Und da riss alles Volk die goldenen Ringe von den Uhren, brachte sie zu Aaron und er bildete aus Gold eine Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar davor und ließ ausrufen, morgen ist es Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf, opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Und danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Also das hat hier unten stattgefunden. Und jetzt die Frage, und Mose? Was für ein unvorstellbar heiliger Augenblick ist da geschehen, dass wir das nicht vorstellen können. So ähnlich wie wir, was wir gehört haben, ja auch, was Hesekiel, Jesaja, was vor allem auch Johannes sagt, in seinen Kapiteln können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir anfangen, uns vorzustellen, dass da Wesen sind voller Augen und mit 6 Flügeln und so, dann machen wir uns falsche Vorstellungen. Denn das ist etwas so Herrliches und so Heiliges und so Unvorstellbares, dass eigentlich der Johannes sich sehr, sehr schwer tut, das wiederzugeben in unsere Welt hinein mit unserer beschränkten Sprache. Und so ist das auch auf dem Sinai gewesen. Da ist Gott dem Mose begegnet auf eine Weise, wie wir das nicht vorstellen können. Deswegen wird auch da das gar nicht im Einzelnen geschildert. Also das war oben auf dem Berg, fand also diese heilige Begegnung Gottes statt. Und im gleichen Augenblick unten sagen sie, wir wollen da nicht mehr. Die kommen ja nicht zurück, wir machen unseren eigenen Gott und legen also unsere ganze Zukunftspläne in diesen Gott, den wir selber gegossen haben, legen wir hinein und sagen dann, er hat uns, also dieses Goldkalb da, das hat uns aus Ägypten geführt. Also unten am Berge ist eigentlich der schlimmste Abfall Israels geschehen, während oben auf dem Berg gleichzeitig der heiligste Augenblick geschah. Mose hat natürlich keine Ahnung, als er da oben war in der Gegenwart Gottes, was da unten geschah. Unten wollten sie ja mit diesem Goldesel da weiterziehen und das nur, weil Mose sich eben verspätet hatten. Und da haben sie ja allen Schmuck, wie es heißt, allen Schmuck gesammelt, den Frauen abgenommen und den Männern, den sie übrigens aus Ägypten mitgenommen haben. Ist ja auch interessant, dass sie bevor sie ausgezogen sind, haben sie schnell noch von Ägypten alles Gold mitgenommen, was es da gab. Ich war gerafft und jetzt ist ihnen genau das Gold zum eigentlichen Unheil geworden. Also und davon, von dem allem hatte also Mose keine Ahnung. Er ist ja so überwältigt jetzt in der Gegenwart Gottes, dass er natürlich kein Zeitgefühl mehr hatte und auch den Bezug jetzt zum Volk verloren hat in der Gestalt, was da jetzt vorgeht. Aber der Mose hat dann, als er in dieser Gegenwart Gottes war, gemerkt, dass Gott ganz plötzlich anders war. Ganz plötzlich hat sich die Gegenwart Gottes verändert und für Mose war das unerklärlich. Gott hat sich so benommen, fast so, als wäre er nervlich am Ende. Er wollte überhaupt nichts mehr wissen von dem Weiterzug und von den Plänen und vom Umzug seines Volkes. Und da heißt es hier, der Herr sprach zu Mose, Mose, steig wieder hinab. Und dann hat der Herr dem Mose gesagt, warum? Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben es angebetet und geopfert und gesagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und jetzt sagt Gott, lass mich meinen Zorn entfalten und über sie kommen, dass sie vertilgt werden. Dafür will ich dich, Mose, zu einem großen Volk machen. Das war natürlich für Mose einen unheimlichen Schock. Ganz unerwartet sagt ihm der Herr, komm, steig wieder herunter. Also im Sinne, es hat ja keinen Sinn. Dein Volk, das du, sagt der Herr, aus Ägypten geführt hast, das hat schändlich gehandelt. Also ja, interessant, war vorher hat der Herr dem Mose ganz deutlich, mit großem Nachhalt gesagt, geh hin und sag dem Volk, dass ich, ihr Gott, sie aus Ägypten geführt habe. Dass ich sozusagen ihr Gott bin. Und jetzt sagt plötzlich, wo dieses da unten geschehen ist, sagt der Herr plötzlich zu Mose, das Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Also, das zeigt ja, wie leidenschaftlich sich Gott hier zeigt, wie leidenschaftlich ihn das bewegt hat. Schon bei der ersten Begegnung hat er doch zu Mose gesagt, also es ist mein Volk. Und jetzt musst du fragen, ja was nun? Also Gott will ja deutlich machen, er steht jetzt so nicht mehr zum Volk. Er kann so nicht mehr zum Volk stehen. Nun hat er aber ja dem Abraham, Isaak und Jakob immer wieder geschworen. Einmal hat er gesagt, ich schwöre bei mir selbst, dass ich dich zu einem großen Volk mache und dass du einmal ein Segen sein wirst für alle Völker der Welt. Also wir stehen hier in diesem Augenblick, wo das Schreckliche da unten stattfindet und das Heiligste da oben stattfindet, stehen wir eigentlich vor einem einmaligen Augenblick in Israels Geschichte. So, und jetzt hat natürlich, für Mose war jetzt da oben, nachdem ihm der Herr das erklärt hat, war ja die Frage, was will da der Herr noch mit einem Gesetz als Ausdruck der Gefolgschaft, als Ausdruck unserer Gefolgschaft? Das alles, was eigentlich jetzt geschehen ist, das macht ja jetzt plötzlich keinen Sinn mehr. Und da muss doch Mose gedacht haben, wenn der Herr jetzt nicht mehr der Beschützer und Garant ist im Volk, also wo er das ja mehrfach geschworen hat, dann muss ich jetzt den Herrn in die Verantwortung ziehen. Und mit welch einer unglaublichen Leidenschaft macht das der Mose vor dem Herrn. Er sagt, nein, Herr, auch wenn dein Volk dich verlassen hat, du verlässt es nicht. Sonst tilge auch mich aus deinem Volk, denn ich bleibe immer einer von ihnen. Solange ich lebe, lasse ich dich nicht los und lasse auch diese Abtrünnigen nicht los. Also es ist ein ganz tief verzweifeltes Gebet. Mose hält sich mit der einen Hand am Herrn fest und mit der anderen Hand hält er sich am Volk fest. Und er kann weder die eine Hand loslassen, denn er gehört ja zu diesem Volk und er ist zutiefst verwachsen mit diesem Volk. Und er kann auch die andere Hand nicht loslassen, die sich an Gott hält, denn ist er zutiefst befreundet mit seinem Gott. Und so ist der Mose sozusagen das entscheidende Glied zwischen zwei Freunden von Mose, die er nicht auseinanderklaffen lassen will, obwohl der Herr gesagt hat, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und weißt du was, das ist eigentlich das, was Gott in unseren Gebeten erreichen möchte. Genau das, was wir hier vor uns haben. Das, was wir hier so gewaltig vor uns haben, dass da ein Mann Gott festhält und ein ganzes Volk, das völlig gottlos geworden ist, abgefallen ist, beides aneinander hält, das entscheidende Glied ist zwischen diesen beiden. Das möchte Gott in unseren Gebeten. Das möchte er erreichen. Das ist ganz klar, das sind heilige Augenblicke, wenn das erreicht, aber Gott möchte das in unseren Gebeten erreichen. Nicht wahr? Oft herrscht ja bei manchen Gläubigen so die Vorstellungen, das Gebet, das müsste ja erst einmal Gott gnädiger stimmen. Diese Vorstellung herrscht ja auch hier. Das Gebet müsste erst Gott gnädiger stimmen, man müsste sozusagen Gott etwas Barmherzigkeit erbringen. Aber wenn dann eben der Herr doch nicht so handelt, wie wir das im Gebet möchten, und wenn wir dann uns auch so vorkommen als das entscheidende Glied zwischen Gott und dem ungläubigen Menschen, für den wir vielleicht eintreten, nicht wahr? Wenn dann Gott doch nicht so handelt, wie wir es gerne hätten, nicht wahr? Dann haben wir dann gleich den Eindruck, wir hätten den Gebetskampf verloren. Nein, so ist Gott nicht. Da hinkst du mit deinen Vorstellungen noch weit hinter Gottes Barmherzigkeit her. Also wenn du dir vorkommst, ich bin jetzt das barmherzige Bindeglied zwischen dem, was mir ganz tief am Herzen ist, zwischen diesem Menschen oder dieser Gemeinde oder diesem Geschehen, was mir ganz tief am Herzen ist und was ich unbedingt mit Gott zusammenbringen will. Und wenn du das ganz ernsthaft Gott bringst und dich sozusagen als dieses verbindende Glied fühlst, dann ist es falsch, wenn du meinst, du wärst jetzt der barmherzige Teil zu Gott hin, sondern Gott ist ja der Vater aller Barmherzigkeit. Da bist du mit deiner Barmherzigkeit eben weit hinterher. Aber Gott braucht uns, er hat uns so sehr gewürdigt, dass wir ein Teil sind von seinem Willen. Und deswegen ist das so ganz wichtig. Ich weiß, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann haben wir oft den Eindruck, der Herr handle viel mehr durch Gerichte als durch Gnade. Aber du kannst immer davon ausgehen, wenn der Herr nur auf ein einziges Gericht im Alten Testament hätte verzichten können, er hätte es getan. Da wird einmal vieles, was wir heute auch als Gericht empfinden, wenn wir einmal aufgeklärt werden über das, was Gott so geschehen ließ, da werden wir feststellen, da wird vieles mehr Barmherzigkeit sein als Gericht. So, und damals hat sich der Herr ganz auf den Mose ausgerichtet. Er hat also ganz auf dieses Bindeglied gestellt. Niemand sonst hätte jetzt in diesen Riss hineintreten können zwischen Gott und seinem Volk. Der Herr lässt sich nicht, auch in seinem brennenden Zorn, den er hatte, lässt er sich nicht dahin reißen, dass jetzt das, was er einmal versprochen hat, was er sogar bei sich selbst geschworen hat, dass er sozusagen des Treuebruchs bekräftigt werden müsste, eines Bruchs der Ehrlichkeit. Und wie tut nun der Herr das? Er tut das so, indem er dem Mose sagt, Mose, aus dir mache ich ein großes Volk, aber mit denen, da kannst du nicht mehr erwarten, dass ich mit denen weitermache. Also das heißt, der Herr versucht jetzt, den Mose aus der Reserve zu ziehen. Und, nicht wahr? Dann kann der Mose sich jetzt in seiner ganzen Energie entfalten und kann so ganz deutlich machen und sagen, Herr, ich bin und bleibe das verbindende Glied. Nein, Herr, das machst du nicht. Wenn du das machst, dann verlierst du dieses Zwischenglied zwischen dir und dem Volk. Verstehen wir diesen Vorgang? Da hätte doch mancher Fromme hätte gesagt, also wenn mir der Herr schon so ein Angebot macht, dann weiß er ja wohl, was er tut. Und der Herr, der will doch nicht mit einem Volk weitermachen, nicht wahr, das lieber mit einem Goldesel weiterziehen. Da bin ich dann schon der bessere Mann. Nicht? Jetzt sucht aber der Herr ja gerade nicht dieses schnelle Ja-Ja oder dieses schnelle Ja-Ja, Herr, wenn du das so sagst, sondern er sucht dem Mose sein Herz, das fürbittende Herz. Er sucht das Zwischenglied zwischen ihm und seinem Volk, damit er den Mose ganz tief in sein Vertrauen hineinziehen kann. Also das heißt, der Herr berührt den Mose ganz tief durch sein Verhalten, damit der Mose auch den Herrn wieder berührt, damit auch der Mose mit dem Herrn etwas macht. Das ist das tiefe Geheimnis des Gebetes. Der Herr hat also den Mose herausgefordert, damit dann auch der Mose wieder das Herz des Herrn berührt. Und das will der Herr auch mit unseren Gebeten. Der Herr will, dass unsere Gebete wirklich den Herrn berühren. Dass wir wegkommen von den Pflichtgebeten. Ich weiß, das geht mir auch so. Ich weiß, das sind heilige Augenblicke, die man dann hat. Das kann man nicht einfach machen. Da muss schon der Geist Gottes mich bewegen. Und das passiert nicht alle Tage. Aber es passiert, dass der Geist Gottes mich ganz tief bewegt, nicht wahr? Und dann weiß ich, dass dadurch, dass ich jetzt ganz tief bewegt bin, durch Gottes Gnade, dass auch ich wieder sein Herz bewege. Das macht auch etwas mit Gott. Und deswegen sollten wir auch immer wieder drum ringen, dass unsere Gebete eben so werden, dass sie das Herz Gottes berühren. Dass wir nicht einfach sagen, ja, ich habe da so einen Gebetszettel und da sind eben verschiedene Sachen oder jeder hat so seinen Gebetsrhythmus oder unsere katholischen Geschwister, die haben den Rosenkranz, nicht wahr, wo da kommt auch immer dasselbe vor. Ich weiß nicht, ob das Gott so will. Natürlich ist es manchmal wichtig, dass wir die Disziplin aufbringen und sagen, auch wenn es mir nicht drum ist, ich will den Tag bewusst in Gottes Hände legen, will bewusst die wesentlichen Dinge Gott sagen, die mir auf dem Herzen sind, ob mir das drum ist oder nicht. Aber wir sollten auch immer darum ringen, dass eben dieses geschieht, dass wir berührt werden, dass uns das berührt, nicht wahr? Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, heißt es mal. Also in so eine geheimnisvolle Wechselbeziehung entsteht ja das Gebet zwischen Mose und Gott, und das will ja Gott eben auch, dass wir wegkommen von einem Pflichtgebet. Also gerade dann, wenn du eben dich ständig an den Buchstaben hältst, dann kommst du natürlich hier nicht weiter. Dem Herrn ist es also um das genaue Gegenteil gegangen von dem, was er gesagt hat. Mit dir, Mose, mache ich ein großes Volk und mit den anderen die lasse ich links liegen. Nicht? Da heißt es dann, da flehte der Mose zum Herrn, sollen denn die Ägypter spotten und sagen, der Herr hat sie zum Verderben herausgeführt. Sieh doch ab, Herr, von dem Unheil, das du beschlossen hast. Denk an deine Knechte Abraham, Isaac und Jakob. Ihnen hast du bei dir selbst geschworen, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, damit sie es ewig besitzen. Und nachdem also der Mose dem Herrn eigentlich vorgehalten hat, was er versprochen hat, hoch und heilig versprochen hat, da heißt es, und da reute es den Herrn, dass er seinem Volk zugesagt hatte. Also das Unheil, das reute den Herrn. Diese Leidenschaft, die der Mose hervorgerufen hat im Herrn, nachdem der Herr zuvor diese Leidenschaft im Mose hervorgerufen hat, die ist jetzt in eine Wechselbeziehung getreten. Also da ist ein Stück von der Leidenschaft Gottes im Mose gewesen und ein Stück von der Leidenschaft des Mose ist im Herrn gewesen. Mose ist dadurch der überragende Priester, das überragende Bindeglied zwischen Gott und seinem Volk geworden. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugesagt hatte. Also viele trauen ja solche Emotionen dem Herrn gar nicht zu, wie Reue oder wie Traurigkeit, Schmerz, Sehnsucht, Freude und so weiter. Die trauen das dem Herrn gar nicht zu. Die Leute sagen dann, einen Gott, der ja alles voraussieht, also so etwa wie das in den Psalmen steht, nicht wahr? David sagte mal, nicht wahr? Alle die Tage, die noch kommen, die sind schon niedergeschrieben vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du weißt alles, was schon kommt. Und jetzt sagen natürlich so superkluge, sagen, also ein Gott, nicht wahr, der alles schon voraussieht, den kann es doch nicht gereuen. Siehst du, aber lies mal die Propheten Jeremia, Jesaja und andere. Ständig schüttet doch der Herr seine Emotionen vor uns aus. unsere ganz natürlichen, spontanen Emotionen kennt Gott auch. Und das ist ja das, was wir nicht zusammenbringen. Nicht wahr? Die einen Gläubigen, also die sehen immer den philosophischen Gott vor Augen, also der alles weiß, der alles kann. Das ist absolut so, das ist biblisch. Und die anderen sehen so die mehr den menschlichen Gott, also der eben Gebete erhört und so, und der ändert seine Meinung vielleicht auch, wenn ich da nur kräftig dahinter bin. Nicht wahr? Wenn ich Gott nur so sehe, ist das nicht die Wahrheit. Wenn ich Gott nur als philosophischen Gott sehe, ist das nicht die Wahrheit, sondern Gott hat beide Seiten in sich, die für uns logisch nicht zusammenzubringen sind. So, beim Abstieg von der Bergkuppe ist dann Mose wieder dem Josua begegnet, also im oberen Teil. Und mit den schweren Steintafeln im Arm sind dann die beiden runtergegangen zur Mittelstation, wo noch die 70 Älteste waren. Und dann sind sie dort in der Mittelstation, als sie dann ganz runtersteigen wollten, da heißt es dann plötzlich, dass sie Klänge vernommen haben. Da hörte der Josua plötzlich Klänge und sagte dann zu Mose, also von unten her, und sagte dann zu Mose, da ist Kriegsgeschrei im Lager. Und dann heißt es, Mose antwortete aber dem Josua, das ist kein Kriegsgeschrei wie bei einem Sieg, das ist auch kein Kriegsgeschrei wie bei einer Niederlage, das ist ein Geschrei wie bei einem Tanz. Und noch unter dem Eindruck der Heiligkeit Gottes sind sie dann ganz hinuntergekommen zum Volk. Nach 40 Tagen und dann sowas. Alles tanzt wie wild um das goldene Kalb auf dem Altar. Eine grölende Menschenmasse, die sich hin und her bewegt, nicht wahr, als wären das lebendige Wellen. Das begegnet ihnen jetzt. Und überall bilden sich Sprechchöre, nicht wahr? Gott hat sich verzogen irgendwie, nicht wahr? Und er hat uns belogen oder was auch immer, nicht wahr? Also Mose ist sprachlos vor Zorn, als er das plötzlich vor sich sieht. Und jetzt hat ihn, als er selber vor diesem stand, was ja Gott so erzürnt hat, ist er selber so erzürnt wie Gott, den er da oben gar nicht verstanden hat. Er ist überwältigt von diesem Schrecklichen, was er da sieht. Und so, dass er dann diese schweren Platten an dem Bergfelsen zerschellen lässt, dass er sich einfach nicht mehr beherrschen hat. Das Heiligste, was er je in Händen hielt, zerschellen am Berg. Also wenn du mal in einer solchen Verzweiflung warst, also vielleicht über deine Kinder, über eines deiner Kinder oder irgendetwas, was dich ganz, ganz tief existenziell berührt, dann weißt du, wie ohnmächtig der Mose in diesem Augenblick war. Und du weißt auch, dass du dann in so einem Augenblick eigentlich nichts mehr hast. Vielleicht bleibt dir noch ein Versprechen, an das du dich hältst. Verstehst du sagst vielleicht, eines weiß ich noch irgendwie, dass mich im allerletzten Gott nicht verlassen kann. Oder du sagst, eines weiß ich noch, auch wenn jetzt mein Herz mich total verdammt, dass Gott größer ist. Also die Bibel hat ja eine Fülle von solchen Versprechungen, eine Überfülle. Aber in dir ist dann in so einem Augenblick alles tot. Verstehst du, dann kannst du dich vielleicht noch festhalten an einem Satz, den dir dann Gott gibt. Ein Satz, wo du dich festklammerst. Und dann hast du eine unglaubliche Armut. Du kannst vorher alles gewusst haben in der Schrift und bist nachher so arm, einfach durch diesen Zustand, wenn du in einem solchen Zustand bist. Das ist übrigens, nebenbei bemerkt, das ist ja das, was Jesus sagt. Selig sind die geistlich Armen. Wenn einer in so einem Zustand ist, wo er nichts mehr hat, wo ihm alles nichts mehr nützt, was er gehört hat und was er weiß, und sich nur noch an einen Satz klammert, dann gilt ihm das, was der Herr Jesus sagt. Du, was du jetzt nicht weißt und nicht fassen kannst, und es nützt dir auch nichts, wenn ich das sage, aber du bist selig. Selig sind die geistlich Armen. Nicht wahr? Das ist etwas völlig anderes. Paulus sagt, wir sollen geistlich wachsen, nicht arm werden. Jesus meint das. So, und jetzt mit so einem Satz, mit so einer Gewissheit, ist jetzt der Mose vom Berg heruntergestiegen und in diesem schrecklichen Volksfest erschienen. Und jetzt schreit er natürlich zum Herrn: Herr, du hast gesagt, dass dich das Unheil bereut und dass du jetzt das, was du beschlossen hast, dass du das nicht ausführen wirst. Jetzt erinnere ich dich, jetzt auf dem Höhepunkt dieser schrecklichen Abgötterei. Und wenn ich dabei sterbe, an dein Versprechen klammere ich mich. Und in seiner Verzweiflung ist dann der Mose an das Tor der Leviten gegangen und hat dann gerufen: Her zu mir, wer jetzt dem Herrn angehört, wer also noch sich am Herrn festhält und jetzt nicht da diesen fremden Gott da angenommen hat, wer jetzt dem Herrn angehört, her zu mir. Und dann heißt es, da sammelten sich alle Söhne Levis, also das ganze Priestervolk von den Levis. Und Mose sprach: Ein jeder gürte sein Schwert und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis taten, wie ihnen Mose geboten hatte, und es fielen an jenem Tag vom Volk 3000 Mann. Und Mose sprach: Und nun füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn, damit euch heute Segen gegeben werde. Ich weiß, das ist für uns kaum vorstellbar, was der Mose hier angeordnet hat, dass jeder da hingehen soll und seinen Freund und wer auch immer umbringen soll. Nicht wahr? Aber wir dürfen eines nicht vergessen: Das befiehlt derselbe Mann, der eben noch so leidenschaftlich Gottes Barmherzigkeit gerungen hat vor Gott um seine Barmherzigkeit. Jetzt, wo er selber vor ihren bösen Taten steht und selber mit eigenen Augen sieht, was Gott da oben so gekränkt hat, jetzt befiehlt er selber dieses schreckliche Gericht. Also sein Zorn hat sich erst gelegt, als die Leviten dann den Befehl Mose ausgeführt haben und diese vielen Menschen umgebracht haben. Das mag einem ganz schwer aufstoßen, aber Israel hat dieses Gerichtszeichen gebraucht, damit es nie wieder in solch einen Abgrund verfällt. Denn einen Mann wie Mose hat Gott so nicht mehr gehabt. Und wenn auch manche Schuldige nicht mehr am Leben war, am schwersten hat Mose selber diese Gerichtstage durchlitten. So, zum Schluss. Und bevor sie dann weiterzogen, das Volk Israel, ist er dann noch einmal auf den Berg gestiegen mit der ganzen Gerichtslast seines Volkes. Und dann hat ihm der Herr noch einmal das Gesetz, das er geschrieben hat, überreicht. Und dann sind sie weitergezogen, mit neuem Mut, mit neuer Kraft. Aber wir wissen, dass immer wieder solche Rückfälle kamen. Nicht mehr in dieser Krassheit, aber immer wieder kamen solche Rückfälle. Heute leben Gläubige in den unterschiedlichsten Gerichtsnöten der Welt. Aber auch sie werden die Gerichte ganz anders durchleben. Denn Gläubige können, wenn sie sich ganz an den Herrn halten, können mitten in einem Gericht leben. Sie mögen mitten im selben Gericht sein, was die anderen miterleben, ohne selber gerichtet zu sein. Die Gerichte sind manchmal in solcher Lage, wenn wir spüren, das ist jetzt wirklich ein Gericht, das über uns kommt, ist das manchmal für Gläubige fast mehr Erlösung als Gericht. Warum? Weil ihnen immer der Sieg von Golgatha bleibt. Wir wissen, wir haben im Gegensatz zu allen Menschen im Alten Testament, haben wir immer den Sieg von Golgatha im Hintergrund. Der sichere Fels, Bei all den Nöten und Fragen und unerklärlichen Geschehnissen, mit denen wir es zu tun haben. Das habe ich auch. Ich habe mit Menschen zu tun, wo ich sage, das ist für mich unerklärlich. Da habe ich keine Antwort. Aber es bleibt immer die Gewissheit des Kreuzes, des Herrn, von dem ich ganz, ganz gewiss weiß, er hat die letzte Antwort. Und seine letzte Antwort über das, was mir so ein Rätsel ist, ist gut.